Ja, hallo und herzlich willkommen zum Kreativchaoten.
Ja, hallo, auch von meiner Seite. Ich darf heute wieder dabei sein.
Ich muss mal lachen, wenn du das sagst.
Weil ja, weil es dein Podcast ist. Ja.
Finde ich mal spannend. Okay, heute machen wir gerade den Start ohne Intro. Das hat folgenden Grund. Ein ganz, ganz lieber Kollege, der musikalisch unheimlich bewandert ist, den hatte ich gebeten, ob er mir ein kleines Intro machen kann. Und aus einem kleinen Intro ist was Gigantisches geworden. Und das möchte ich jetzt gerne als Intro demnächst immer spielen. Und jetzt möchte ich das einmal euch vorführen, damit ihr euch das mal anhören könnt in Gänze. Oder?
Ja, super toll. Super toll.
Ich hatte gesagt, das soll so ein bisschen chaotisch sein, sehr kreativ, also so wie es in manchen ADHS-Köpfen abläuft halt. Das hat er super umgesetzt. Mhm. Toll.
Grandios. Richtig toll.
Ja, alles neu macht der Mai. Entschuldigung, Frosch im Hals. Alles neu macht der Mai und auch das Logo wird demnächst sich ändern.
Da, ja.
Wir haben nämlich auf der Subscribe, bei der Andrea und ich waren, haben wir halt auch dazu noch einiges gelernt und sind, ja.
Das war auf jeden Fall sehr toll. Also du warst ja schon häufiger da und ich war das dieses Jahr das erste Mal, dass ich mitgefahren bin und ich fand das super umfangreich, was das Themenspektrum anging. Also ich hatte mir einen Workshop angeguckt von einem Pärchen, die halt über ihre Reisen mit dem Motorrad podcasten. Das hat mir super gut gefallen. Die haben halt ihre Reisen vorgestellt. Pegasus-Reisen, auf jeden Fall fand ich ganz toll und wir haben uns halt auch was zum Logo, haben wir uns einen Vortrag angehört und den fand ich super informativ und danach haben wir uns direkt hingesetzt und haben Brainstorming gemacht, wie wir unsere, wir haben ja bis jetzt gar kein Logo gehabt, ne, dass das halt schon, jetzt piept's hier irgendwie, dass das,
dein Handy,
ja,
geschaltet.
Ha, siehst du, und ich hatte mein Handy vorhin im Dings stehen. Aber das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Ich wollte sagen, dass ich das super informativ fand und wie wichtig doch der optische Auftritt im Internet ist oder auch so. Und dass es doch einen hohen Wiedererkennungswert hat, so ein Logo. Und wenn man sich mal überlegt, ne, also ich sehe seitdem Logos mit anderen Augen. Also die Nordsee zum Beispiel, ne? Die erkennst du immer. Du erkennst die Telekom sofort. Also schon von Weitem, wenn du nur das Logo siehst, da steht da noch nicht Telekom dran. Das finde ich halt, Fußballvereine machen das ja letztendlich auch mit den Farben und so. Also das hat schon einen hohen Wiedererkennungswert und das fand ich sehr, sehr spannend. Der Mensch, der diesen Vortrag gehalten hat, ich konnte sowieso ganz vielen, die da Vorträge gehalten haben, den konnte ich super gut zuhören. Mhm. Ich fand das sehr angenehm.
Man merkt, dass sie halt sehr viel sprechen, ne? Und sehr viel Kundenkontakt auch teilweise haben. Das eine war der mit dem Logo, das ist Sven Sedivi. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Und der ist ein Grafiker par excellence. macht einen tollen Podcast mit einigen anderen Leuten zusammen. Schöne Ecken heißt der, sehr empfehlenswert.
Genau, Schöne Ecken. Da habe ich jetzt auch mal reingeguckt, was ich halt ganz witzig fand. Ich komme ja aus Braunschweig und die haben halt auch über Braunschweig einen Podcast gemacht. Auf jeden Fall dieses Schloss halt, sehr schön dargestellt in so grünen, Gelbtönen. Das hat mir gut gefallen. Wobei das Schloss, ja, das Braunschweiger Schloss ist ja ursprünglich mal da gewesen. Ich bin weggezogen aus Braunschweig, da war ich 27. Da gab es das Schloss noch nicht. Das ist erst dann gebaut worden als Einkaufstempel. Also hast ja nur die Frontfassade, die so aussieht wie das Schloss. Und dahinter hast du ja dann die Schlossarkaden. Quasi. Also für mich hat das Schloss jetzt nicht so einen
Bedeutung, Stellenwert.
Stellenwert. Hm. Ne? Aber ich finde die Fassade sehr schön und es hat auf jeden Fall, also wenn man sich vorstellt, dass da vorher halt der Schlosspark war, dann, also den Schlosspark habe ich als Jugendliche halt ja als sehr schön in Erinnerung, ne? Und dann steht jetzt halt ein dickes Gebäude, ne? Aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Ich fand es sehr schön dargestellt. So,
ja.
Vom Höcksken auf Stöcksken.
Oh. Genau, das, ja. Das ist der Ruhrpott von Höcksken.
Ja, wir wissen
das. Aber trotzdem, genau das. Aber was da passiert im Kopf, was da abläuft, ne? Alleine dadurch die Erzählung über ein Logo, wie das auch, ne? Dass man, was das ausbewirkt halt, ne?
Ja.
Das hätte ich nicht gedacht.
Ich könnte jetzt auch noch über das, ich gehe jetzt gerade quasi in meinem Kopf durch hinten aus den Shadow-Arkaden raus, befinde mich dann quasi am Theaterwald und könnte jetzt noch was über das kleine Haus erzählen, über das große Haus und darüber, dass da der Theater, na komm, ist egal, aber.
Aber wie gesagt, die reisen durch ganz Deutschland und wahrscheinlich werdet ihr dort auch eure Region finden und euch das mal angucken können.
Aber ich könnte tatsächlich mal einen Podcast mit dir über Braunschweig machen, weil das ist wirklich etwas, da hätte ich richtig viel was zu sagen.
Ja, bei meinem Heimatort konnte ich nichts machen. Also nicht viel. Da ist die Kirche, ist das die alte Kirche und dann war es da schon fast.
Ja, so ne, wie Braunschweig sich gewandelt hat, auch durch die Grenzöffnung. Ne? Früher Zonenrandgebiet und jetzt mittlerweile ist das ja echt ganz anders. Also Braunschweig hat sich total gewandelt.
Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also Braunschweig finde ich sehr schön.
Ich finde es auch sehr, sehr schön.
Eine sehr schöne Stadt.
Aber darüber wollten wir heute eigentlich nicht sprechen.
Nee, ich wollte die lang angekündigte Reihe, also ich nenne es jetzt ganz vollmundig Reihe, zum Thema Schulhund anfangen und habe mir so ein paar Dinge, die ich euch erzählen möchte, überlegt. Grundsätzlich vielleicht zwei, drei Sachen zum Thema Schulhund vorweg. Es gibt begriffliche Definitionen zum Thema Schulhund oder über den Einsatz eines Hundes in der Schule. Und das Problem ist halt, dass das kein geschützter Begriff ist im Grunde, sondern von verschiedensten Leuten, die in verschiedensten Bereichen arbeiten, wird ein Hund, der landläufig eingesetzt wird, für Sozialkontakt und Ähnliches unterschiedlich benannt. Häufig hört man den Begriff Therapiehund als Beispiel. Und Therapiehund, also es wird von ganz vielen benutzt, wenn man den mit in die Schule achtet, ein Therapiehund. Und Therapiehund kann man deswegen schon nicht sagen, weil der Hund ja kein Therapeut ist, sondern derjenige, der den Hund führt, muss Therapeut bzw. Therapeutin sein und den Hund auch therapeutisch einsetzen.
Das heißt also, wenn du die Ausbildung im Dezember erfolgreich abgeschlossen haben wirst, so wie ich hoffentlich auch, dann würdest du, wenn du mit Raquel unterwegs bist, würde Raquel ein Therapiehund sein. Wenn hingegen ich mit ihr unterwegs bin, dann ist sie definitiv kein Therapiehund, weil sie ja mit mir gar nicht die Ausbildung gemacht hat.
So würde ich es fast sagen.
Ja.
Weil da eine gewisse Konzeption, auf die ich irgendwann mal eingehen werde im Laufe der nächsten vielleicht zwei, drei Sendungen, ich weiß es nicht, wie umfangreich das sein wird. Genau, da möchte ich gerne einiges zu sagen, weil ich finde da, jeder, der einen Hund mit zur Schule nimmt, das ist nicht gleich ein Therapiehund, ein Hupesch-Hund, also da kommen verschiedene Begrifflichkeiten.
Darf ich kurz mal einhaken?
Ja, gerne.
Als ich Ende der 90er Jahre in meiner ersten Ausbildungsschule in der Eifel war, da hatte eine, was war die? Die war eigentlich dann nur Sozialarbeiterin. Das ist nur, klingt so negativ. Die war da auch nicht Sozialarbeiterin. Die war, ich weiß gar nicht, welchen Auftrag die hatte. Und die hatte ihren Hund immer mit. Die hatte ihren Hund mit, weil sie den nicht alleine zu Hause lassen wollte. Und hat dann aber auch immer vom Schulhund gesprochen. Damals hatte ich ja noch den Kopf gar nicht frei für sowas. Dass ich gedacht habe, ah ja, ein Schulhund, das ist ein Schulhund. Ein Hund, der mit zur Schule geht, ist ein Schulhund. Da war ich am Anfang meiner Ausbildung, ne? Das ist aber nicht, ist kein Schulhund, ne? Ein Schulhund, also da habe ich richtig verstanden, ne?
Also für Schulhund, also sagt man halt, ein Schulhund wird auch oft eingesetzt von Hundeführerinnen und Hundeführer, die in Schulen gehen mit ihren Hunden, damit Kinder den sicheren und gefahrlosen Umgang mit Hunden erlernen. Da geht es nur darum, wie gehe ich mit einem Lebewesen, wie gehe ich mit einem Hund um an der Stelle. Das hat aber noch, das ist kein pädagogischer Auftrag, wie man den landläufig in Schule sieht. Mhm. Natürlich ist das, hat das auch eine gewisse pädagogische, ja. Einen pädagogischen Background, aber das sind halt Hunde, die mitgenommen werden in erster Linie, um zu vermitteln, wie man das richtige Verhalten am Hund übt.
Ich habe das gerade so, die war nur Sozialarbeiterin, das klingt so negativ, das hat gar nichts mit den Sozialarbeitern zu tun, sondern ich fand die Frau so unangenehm. Also die Frau war mir unsympathisch und ich habe das jetzt gerade an dem sozial ausgelassen. Die war nicht Sozialarbeiterin, die hatte da irgendeinen anderen Auftrag und die war auch nur dreimal die Woche da. Ich glaube, die hat da irgendeine Leseförderung gemacht oder so. Ne, das klingt so, ich schätze Sozialarbeiter sehr, das wollte ich nochmal betonen an der Stelle, ich mochte die Frau nicht.
Das war aber auch eben schon rübergekommen.
Ja, ich mochte die Frau nicht so gerne.
Dann gibt es tiergeschützte Pädagogik, da kommt man dem Ganzen schon näher. Und das, was bei uns an der Schule halt, ne, jetzt mittlerweile an meiner Schule betrieben wird, und was, wie ich das gelernt habe, heißt HUPESH, Hundgeschützte Pädagogik in Schule.
Okay.
Weil ein Schulhund kann auch sein, wenn der Hausmeister abends seinen Hund laufen lässt, damit er die Schule bewacht. Das landläufig vielleicht auch als Schulhund gesehen, ne?
Ja.
Und das hat aber nichts mit dem zu tun, was man sich darunter vorstellt.
Also kannst du das nochmal sagen? Hundgestützte Pädagogik in Schule.
In Schule, genau.
HUPESH.
HUPESH. Also ich finde auch die Abkürzung nicht so gelungen. Ich weiß nicht, ich mag sie nicht so gerne.
HUPESH.
HUPESH, ja. Wahrscheinlich bei uns auf Plattdeutsch heißt PESH ist die Bezeichnung für einen Wald.
Ach so. Ach, okay.
Na, das schwingt immer so ein bisschen.
Ja.
Naja, okay. Was mir auch noch wichtig ist, direkt zu Anfang zu sagen, das ist ja ein ADHS-Podcast und jetzt könnten ja Leute auf die Idee kommen und sagen, oh, wenn ein Hund meinem Kind hilft, im Sinne von ADHS, dann kaufen wir uns auch einen Hund, einen Therapiehund, in Anführungszeichen. Und
du siehst mich schon atmen.
Ja, genau, therapiert den ganzen Tag mein Kind. Diese Idee gibt es tatsächlich. Und ein Hund ist ein Lebewesen. Das heißt, der hat ja nicht, er ist da, weil er für sich da ist, der Hund. Und nicht in erster Linie, weil er therapieren soll. Jetzt sind wir nochmal bei diesem, ne? Ich sage das deswegen, obwohl ich das eben anders benannt habe oder definiert habe. Ich sehe es auch noch in den meisten Fällen nicht als Therapiehund, sondern nur, um zu sagen, so sehen es Leute halt, ne? Der Hund soll mein Kind von morgens bis abends therapieren.
Ja, und damit kriegt der Hund eine Verantwortung, die er definitiv nicht haben kann. Und der Hund therapiert ja auch nicht aus sich heraus, sondern das ist ja ganz viel, was du an Erziehung da reinsteckst und an Maßnahmen, die der Hund quasi dann durch deine Hilfe abrufen kann. Der Hund macht das ja nicht von alleine. Jetzt kann ich ja aus meiner Erfahrung mit dem Schulhund ich bin ja in den Genuss gekommen, quasi in meiner Klasse damals bei euch an der Schule, also an unserer Schule, an der ich jetzt ja seit 2 Jahren nicht mehr bin, hatte ich ja das große Glück, in meiner Klasse auch hundgestützte Pädagogik erleben zu dürfen. Ich war ja nicht verantwortlich für den Hund, sondern das wurde ja, ich hatte quasi das Glück, dass jemand bei mir mit in die Klasse kam und seinen Hund mitgebracht hat. Und was aus meiner Sicht bringt das für ADHS-Kinder ganz viel, als Maßnahme zeitlich begrenzt finde ich das gut, weil die in der Zeit erleben, dass sie können die Ruhe aufbringen, weil sie das dem Tier zuliebe tun und weil sie etwas erreichen wollen. Sie möchten mit dem Hund Kontakt haben und sie möchten, dass der Hund etwas, was also von ihnen inszeniert, dann auch tut. Und die Hunde tun das nicht, wenn man nicht exakt das dann an die Hunde als Signal gibt, dass sie das dann tun. Und ich fand es faszinierend, wie es für die Kinder, die ansonsten große motorische Unruhe haben, nicht mal 3 Minuten nicht reden, also die mal still sein können, die es tatsächlich geschafft haben, dem Hund zuliebe, sich so weit zu regulieren, die auch die Erfahrung gemacht haben, das fand ich ganz toll, ich kann es. Ich kann mich regulieren und ich kann die Ruhe aufbringen, auch wenn es noch so schwer ist, aber ich habe ein Ziel vor Augen und das möchte ich gerne erreichen. Zeitlich begrenzt halt, weil das eine Situation ist, die sie natürlich nicht aufrechterhalten können, aber vielleicht mit zunehmendem Alter diese Spanne ausweiten können. Das war das, was ich im Unterricht als sehr bereichernd erlebt habe. Ich habe aber auch erlebt, dass die wenn diese 45 Minuten rum waren, dass sie dann halt auch diese motorische Unruhe ausleben wollten und sich auch nicht mehr regulieren konnten. Ich habe auch gesehen, wie anstrengend das für den Hund ist. Deswegen habe ich eben auch geatmet, weil die Idee, ich habe einen Hund und der therapiert mein Kind den ganzen, dann hast du da letztendlich abends 2 Pflegefälle, ne? Nämlich einmal das Kind, was dem Hund zuliebe sich regulieren will, aber tatsächlich nicht mehr kann, weil man so eine Zeitspanne ausbauen muss. Und du hast einen Hund, der total fertig ist, weil er den ganzen Tag irgendwie das versuchen soll, aufzunehmen, umzusetzen und selber dabei völlig zu kurz kommt. Also das da kriege ich allein beim Gedanken kriege ich schon Beklemmung.
Ja, also ich hatte die Erfahrung, du hast jetzt schon...
Ja, tut mir leid.
Nein, einen riesen Überblick gegeben über ganz viele Themen, die wir ansprechen werden.
Ja, ich habe nur...
Das fand ich total klasse gerade, weil das gibt schon, das ist schon im Grunde, wie man es auch in der Schule macht, wenn man den Tag schon oder die Woche schon mit den Schülern bespricht. Also die ganzen Schwerpunkte sind jetzt schon benannt worden, das fand ich total klasse.
Okay.
Da danke ich dir sehr für. Also das ist, du hast... Wie gesagt, ganz viele Punkte benannt und der Hund ist braucht auch einen Ausgleich. Und ich habe jetzt kommt's, ich wusste ja zu dem Zeitpunkt, als ich meinen Hund als Schulhund gekauft habe, ich nenne das jetzt wirklich mal so ganz formalistisch, wusste ich ja noch zu dem Zeitpunkt selber gar nicht, dass ich ADHS habe. Und ich habe ja genau das gemacht, was ich ja gerade sagte, was man halt nicht, man kauft ja den Hund nicht als Eigentherapie oder ne, dass man selber sich behandelt, was auch immer, wie man das nennen möchte. Ich wollte einen Hund haben und ich wollte einen Hund mit in Schule nehmen. Und dann.
Und du hast immer schon Hunde gehabt, ja, ne? Das ist halt auch noch, du hast ja den jetzt nicht aus Therapie
bekommen. Und ich habe halt auch bei meinem Vater, der damals auch Hunde hatte und auch ausgebildet hatte, allerdings im Schutzdienst, ist nicht so meins, aber der hat die Ausbildung relativ, was heißt relativ, sehr liebevoll gemacht.
Ich wollte gerade sagen, der ist ja immer sehr verantwortungsbewusst sehr, mit den Tieren umgegangen.
Und hat dann auch irgendwann, als dieser ganze Schäferhund-Sport in Anführungszeichen total kommerzialisiert worden und die Hunde dann anfingen mit Hüftleiden und das hinten so abfahren. Ich sagte, das ist nicht mehr meins, das möchte ich nicht. Und er wird mit Strom gearbeitet, mit Stachelhalsbändern und so weiter. Und dann hat er dann sich aus diesem Sport zurückgezogen, hat gesagt, das ist kein Sport mehr, das ist Tierquälerei. So, und der hat das halt durch eine konsequente, sehr liebevolle Erziehung gemacht. Und ich glaube, da habe ich eine ganze Menge mitbekommen, wie Hunde reagieren, wie die Sprache ist und so weiter. Und ich habe halt gemerkt, wenn ich damals noch nicht wissend, dass ich ADHSler bin, das ist ja so, dass ich das erst mit 47, glaube ich, war ich, ne? Als das bestätigt wurde, meine lang gehegte Vermutung, war es halt so, dass ich das auch teilweise am Hund merken konnte, wenn ich flatterhaft war, wenn ich unkonzentriert war, ne? Dass man auch dass der Hund extreme Strukturen braucht. Und mir das auch damals ein Stück weit geholfen hat, nee, beziehungsweise ich wollte dem Hund helfen. Aber dieses Wissen musst du haben. Und dass du dem Tier helfen möchtest und nicht, dass du dir hilfst. Also nicht, das ist ja eine, umgehen, also eine andere Sache, ob das Tier da ist, wie du das eben beschrieben hast, für das Kind.
Mhm.
Oder ob ich jetzt denke, ich muss meinem Hund jetzt mehr Sicherheit und mehr, was muss ich machen, dass es dem Hund besser geht an der Stelle.
Genau, und du bist, aber du bist ja erwachsen, ne?
Genau.
Und du willst deinem Hund Struktur geben und der nette Beieffekt ist, dass es dich halt mitstrukturiert, ne?
Mhm.
Am Anfang hattest du erwähnt, dass es manche Bestrebungen gibt, dass man sich für das Kind, für das eigene Kind, was ADHS hat, kauft man sich einen Therapiehund. Und das ist ja was komplett anderes. Da
genau.
Sind ja, da hat das Kind nichts von. Wenn das einfach unstrukturiert, dann müssen die Eltern die Struktur vorgeben und dann frage ich mich, ob es dann nicht Sinn macht, die Struktur erstmal nur fürs Kind vorzugeben und keine Ahnung, ein Hund kann man sich ja anschaffen, ne? Aber so ein Hund strukturiert den Tag halt extrem und dann muss man eben auch für den Hund Strukturen schaffen und dann schafft man die vielleicht auch für das Kind, ich weiß es nicht, ne? Und deine Herangehensweise ist ja eine andere, du wolltest Raquel halt Strukturen geben, damit sie sich besser zurechtfindet und nicht so flatterhaft sein muss und sie war ja am Anfang sehr, ja, unkontrolliert, wenn ich, ne, wobei das ja viele Hunde sind, wenn sie jung sind. Also wenn ich da an meinen Hund denke, der war auch sehr unkontrolliert und ist über Tisch und Bänke gegangen. Und dich hat das dann halt mitstrukturiert, ne?
Ja, man muss jetzt unterscheiden zwischen, wie hast du das gerade gesagt, flatterhaft? Nee.
Unkontrolliert.
Unkontrolliert, das würde ich nicht behaupten, dass sie unkontrolliert war. Sie war Welpe und sie war Junghund in der Pubertät.
Mhm.
So, und das ist weniger, das würde ich nicht als unkontrolliert oder so. Das
ja, stimmt. Unkontrolliert hat sowas beißen, hauen,
genau,
stechen,
richtig.
Ne? Nee, das war mein Hund auch nicht.
Also sie hatte schon eine ganz gute Erziehung und einen Grundgehorsam, nenne ich das jetzt mal.
Ja.
Den man so in Hundeschulen, ich habe verschiedene so Hundeschulen besucht und so weiter, den hatte sie. Und das ist wie bei Kindern, wenn sie 14 werden, das weißt du am besten, dann passiert halt was, ne? Die Pubertät mit um ein Jahr und dann geht das alles verloren und dann muss man halt also anders wieder auf den Hund einwirken und wieder nochmal eine ganz starke Rahmung geben.
Ja, die Jule war, ich würde sie, ja.
Dein Hund.
Ja, ungestüm. Also durch eine Hecke brechen einfach so aus dem Stand, weil sie irgendwo was sieht. Ne? Aber die waren nicht, also die waren auch nicht böse.
Nee,
die braucht auch ganz viel Struktur.
Du hörst das auch von vielen Hunden, was weiß ich, die dann plötzlich Matten zerbeißen, was die Raquel hat damals eine Wand aufgekratzt. Ne? Das ist halt Übermut, das ist halt.
Übermut, genau.
Ja. So, das ist aber und deswegen fängt man erst auch nach der Pubertät auch mit dieser Ausbildung an, damit das schon vorbei ist und nicht sich in Schule ausleben kann.
Mhm.
Also, in der heutigen Sendung wollte ich eigentlich mit Raquel anfangen. Raquel ist eine Golden Retriever-Dame und geeignet für Schulhunde sind eigentlich alle Schulhunde, die gewisse Dinge mitbringen, auf die ich nochmal eingehen werde. Und Raquel habe ich, ich liebe Retriever, ich wollte für mein Leben gerne irgendwann einen Retriever haben und deswegen ist es halt auch eine Golden Retriever-Hündin geworden und ein Arbeitshund. Es gibt zwei verschiedene Richtung. Das einmal ist die Showlinie. Das sind diese richtigen wollweichen und ganz gemütlichen, ganz langsamen Golden Retriever. Und der Arbeitsretriever ist halt sehr schlank, sehr sportlich, agil und braucht unheimlich viel Auslastung.
Ich muss jetzt lachen bei agil, weil das ist trifft zu 100% zu.
Geil, ja.
Sehr agil.
Und Raquel ist jetzt 8 Jahre alt. Raquel, der Name, der war schon, dachte irgendwann, wenn ich mein Kind habe, es wird ein Mädchen, wird es Raquel.
Mhm.
Jetzt hat es sich beim Hund verwirklicht. Ein sehr schönes, es kommt aus dem Hebräischen. Da gibt es verschiedene Rachel oder also verschiedenste Ausprägungen. Und Rachel. Das gibt es auch.
Rachel.
Ich glaube, das ist eher das Hebräische. Und heißt aus der aus der Geschichte, aus dem Alten Testament, ist halt Jakobs Lieblingsfrau und ich halt als Jakob mit Vornamen.
Ja, passt,
ne? Passt das total, ne? Ich habe gedacht, das wäre die ursprüngliche Übersetzung, aber die heißt Mutterschaf.
Ja, passt bei Raquel aber auch.
Absolut,
erst, ne? Mutterschaf, ja, als wir jetzt in Dänemark im Urlaub waren und sie immer geguckt hat, dass alle zusammenbleiben. Wenn sie sprechen könnte, hätte sie gesagt, bleibt zusammen, wir lassen keinen zurück, würde mein Bruder sagen, wir lassen keinen zurück.
Ein bisschen so wie jemand, der vorläuft und immer so eine Gruppe führt mit so einem schrägen Schirm im Fähnchen oben dran.
Ne? Ich brauche eigentlich so einen gelben Regenschirm und so, alle bitte jetzt hier rankommen.
Ja, und ausgesucht habe ich die, damals schon hatte ich Kontakt zu einer lieben Kollegin, die genau sich auf diesem Gebiet sich spezialisiert hat, auf Rupesch, ist gleichzeitig Gutachterin für die Kampfhundeklassen, nimmt Prüfungen ab und so weiter, also im normalen Hundebereich, hat sich, glaube ich, auch mit Lamas, er hat jetzt Lamas auch als Tiere für die Schule und hat sich in diesen Tierbereich unheimlich eingearbeitet. Es geht halt, wie führe ich eine Gruppe, wie muss ich Tiere ansprechen, wie bewege ich, ganz viel Kontakt und sie hat sich da sehr verdient gemacht und glaube ich auch mit der Kollegin zusammen Buch geschrieben. Und im Bereich Autismus, das fand ich das auch sehr lesenswert. So, und mit ihr hatte ich schon vorher Kontakt aufgenommen. Die Züchterin hatte ich schon rausgesucht, ohne eine Zusage zu machen. Und sie hatte mir dann eine riesen Handreichung gegeben mit ganz verschiedenen Punkten, auf was man aufpassen muss bei einem Hund, wenn man den als Welpe schon aussucht, dass er diese Qualitäten hat.
Ja.
Was weiß ich, hochnehmen, dass er nicht aggressiv wird, dass sie sich nehmen lässt, aber sich auch wieder rumdreht, dass es nicht schreckhaft ist, wenn man was fallen lässt und so weiter.
Mhm.
Und das hat Raquel alles gezeigt.
Okay.
Und da war noch ein Hund, der noch laut Züchterin etwas besser geeignet war, aber ich hatte Raquel gesehen und aus diesem Riesenwurf, das war es halt, ne? Die wollte ich haben und dann bin
Wolltest
ich auch da
nicht. Wolltest du die schon haben, bevor du die ganzen Sachen?
Die wusste ich schon, als ich dahin fuhr.
Ja, ja, aber ne, zum Beispiel Sachen fallen lassen. Hast du dich erst für Raquel entschieden, als du die ganzen Sachen durchgetestet hattest? Hast du
mir? Das war, würde ich sagen, parallel. Okay. Also ich habe gesehen, die ist süß, die mag ich unheimlich gerne oder die spricht mich an. Und gleichzeitig habe ich auch gesehen, dass die Sachen auch funktionieren. So. Und dann war sie halt, habe ich sie nach 8 Wochen geholt, wie das so üblich ist. Ja, und relativ früh angefangen, Dinge zu machen, wie zum Beispiel an Staubsauger gewöhnt, alltags, wenn mal was fällt, was fallen lassen, ist eine Sache, nicht schreckhaft sein, an Kinder sich gewöhnen, sehr frühzeitig, auch schon mit zur Schule genommen, zum Tierarzt genommen, dass sie die ganzen untersuchen. Und dann auch so Sachen früh beigebracht, dass sie, wenn irgendwas ist, dass sie zum Beispiel den Kopf bei mir auf die Hand legt, das hast du vielleicht schon mal gesehen, und sich immer untersuchen lässt. Weil Kinder ja auch sehr oft an den Kopf, obwohl Kopf ja eigentlich das ist, was gar nicht geht oder dass ich in die Augen gucken kann. Mögen Hunde nicht, soll man nicht, aber ich habe sie nur mit Leckerchen, wenn dir jemand in die Augen guckt, das ist nicht keine Aggression, sondern das ist halt, da passiert ja nichts. Weil Kinder sagen, oh, wie süß, und gucken, dann sitzen davor und gucken in die Augen, wenn der Hund dann böse wird, wäre es übel. Ja, und das sind halt ganz viele Sachen, die ich schon sehr frühzeitig mit Raquel gemacht habe. Keine Zerrspiele, ganz wesentlich, wenn du die mit in die Schule nimmst und ein Kind spielt und lässt irgendwie einen Schlamper fallen oder so und der Hund holt sich das und fängt dann an, da rumzuzerren oder so, da passieren auch schon mal, dass sie schon mal nachfassen, wenn das droht, das kennt man, das kennst du vielleicht, wenn man einen Hund spielt und hat einen Stock fest und man macht ein Zerrspiel und der lässt, rutscht ein bisschen ab, fasst der nach.
Ja, klar.
Und dieses Nachfassen kann natürlich dann übel sein.
Ja.
Zur Versicherung vielleicht noch was. Raquel, das war relativ schwer, musste versichert sein. Das heißt, ich musste eine Versicherung finden, die explizit ausweist, dass sie in Schule versichert ist. Es reicht nicht zu sagen, ja, sie hat einen allgemeinen Schutz, wenn da was passiert in Schule, dass die Versicherung nachher zurücktritt. Und sie ist halt hat alle möglichen Versicherungen ganz hoch abgeschlossen. das sollte mal irgendwas sein. Ich gehe jetzt nicht von Beißen oder sonst was aus, ne?
Ja, aber weißt du, ich habe irgendwann mal mit einer Freundin, mit der ich damals immer spazieren gegangen bin, die erzählte eine Geschichte von, die eine Freundin beim Arzt hat, und also beim Tierarzt, und die haben einen vermeintlich bösartigen Golden Retriever einschläfern müssen, ne? Und haben dann halt festgestellt, als das Tier schon tot war, dass in der, im Ohr steckten 12 Tackernadeln. Das heißt, die Kinder, also stellte sich dann raus, die Kinder haben dem, das war jetzt kein Schulhund, ne? Aber die Kinder haben dem das Ohr getackert mit einem Tacker. Und erst bei der 12. hat er halt geschnappt, ne? Und dann war es ein bösartiger Hund und musste eingeschläfert werden. Also ein Hund ist nie unbeaufsichtigt, das weiß man, aber du weißt auch, es gibt Situationen, da reagiert man und muss reagieren, und dann ist der Hund alleine, und was dann passiert, also es ist schon gut, dass das alles so versichert ist, ne? Weil du weißt nie, was passiert.
Also zur Sicherheit, ich habe einen Kennel, das ist so ein, wie so ein Käfig, den ich in der Schule habe, der ist aufklappbar mit Schloss. Das heißt, wenn ich irgendwann mal, was immer mal passieren kann in einer Notsituation, wo ich aus der Klasse raus muss für einen kurzen Moment.
Ja, dann geht der da rein.
Dann geht der rein.
Das weiß ich alles, ne? Und trotzdem glaube ich. Ach so, was?
Die Hörer aber nicht, deswegen sage ich das.
Ja, stimmt, ja, 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 klar.
Und auch mit Decke und das ist der geschützte Bereich, da darf auch keiner ran in dem Moment.
Mhm.
Also generell, wenn der Hund sich zurückzieht in der Klasse. Was kann ich noch zu Raquel sagen? Eine Sache, die ich wirklich mies fand, war, wo ich auch lange dran gearbeitet habe, was zum Glück keine Auswirkungen hatte, waren zwei Dinge. Die eine ist, ich bin spazieren gegangen und die ist von einem Rudel Hunde zusammengebissen worden. Also von einem, also kamen zwei Leute mit 7 oder 8 Hunden und zwei liefen vorweg. Und der eine hat sich dann Raquel geschnappt und Raquel ist halt sehr friedlich und ist dann richtig zusammengebissen worden. Ich hatte da Sorge, das war's, ne?
Mhm.
Und dann habe ich sie halt wieder überprüfen lassen und ist sie mit anderen Hunden und auch wieder Wesenstests gemacht und so weiter. Weil da habe ich gedacht, das war schon relativ am Anfang.
Wie alt war sie da?
1,5, würde ich sagen.
Mhm.
2? Also so um den Dreh, sie hatte die Ausbildung zu Ende und abgeschlossen und das war somit das Erste. Und sie ist beschossen worden mit Silvesterraketen, 2 Tage vorher, also vor Silvester. Und das hatte, also vor Raketen hat sie jetzt Angst. Also sie war absolut schussfest und alles. Und
Scheibenhonig, das waren so echt 2, doof, ne?
Vom Balkon aus wirklich gezielt auf den Hund geschossen, wo ich gedacht habe, nicht nachweisbar, wer es war, ne? Sonst hätte ich Anzeige erstattet, das war nicht... War nicht möglich. Das waren so 2 Dinge und wirklich bei beiden halt Wesenstests gemacht und so weiter.
Mhm.
Gut ist, dass das wirklich nur gekoppelt ist an eine Silvesterrakete, was du ja natürlich in der Schule nicht so häufig hast. Aber
Silvester ist natürlich schwierig, ne?
Wir haben eine Schülerfirma, Bügelfirma, und die stellen immer die ganzen Bügelbretter hintereinander. Und in dem Raum war ich und habe dann, die Raquel war natürlich mit dem Wissen, da kann was sein, die waren in ihrem Kennel an der anderen Seite. Und die ganzen Bügelbretter, Kind, wenn das schmal ist, reißt die Tür auf, bleibt da dran hängen und dann, oh, was ist das? Bum, 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 bum. Flogen
die
alle um.
Gefallen.
Und Raquel hat sich nicht bewegt. Jetzt habe ich gedacht, die wäre taub gewesen. So hat das gescheppert. Die hat sich nicht
hat die nicht gekratzt.
Hat die nicht gekratzt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, was kann ich noch zu Raquel sagen? Sie bringt extrem viele Dinge mit, die von Vorteil sind. Sie ist unheimlich personenbezogen. Das heißt also, liebt Sozialkontakte. Es können 10 Leute um sie rum sein. Es können schreien. In der Ausbildung war es, dass jemand mit einer starken Behinderung, der nicht kontrolliert ist, auf dem Boden liegt und schlägt und um sich tritt und so weiter. Nicht nach dem Hund, aber ne? Das kümmert die gar nicht. Entweder, wenn es zu viel wird, macht es einen Rückzug, was sehr gut ist. Oder versucht zu beruhigen oder geht drauf zu, neugierig, schaut. Aber meistens tritt sie dann den Rückzug an. Sie kann von ganz vielen umarmt, gedrückt werden, was ich nicht möchte, aber es kann durchaus passieren. In einem Augenblick, wo du vielleicht nicht ganz kontrolliert bist, selber, das hält sie aus. Also die Begleithundeprüfung hat sie absolviert, kann liegen bleiben über längeren Zeitraum im Platz und ja, was noch? Und jetzt kommt, sie ist hammermäßig verspielt. Verschmust, verspielt und liebt es, so Unterordnungsaufgaben, was einem auch sehr entgegenkommt. In spielerischer Form, jetzt nicht in dieser Kadavergehorsam, sondern es gibt halt verschiedenste Übungen und Spiele und vom Reizangeltraining über Longieren. Das ist alles ihr Metier und sie sucht super gerne. Das ist auch gerade mit Schülern total schön, wenn sich jemand versteckt oder irgendwas versteckt, wie man das, also dass man das mit dem Hund machen kann.
So, wenn ich Raquel beschreiben müsste, dann würde ich sie beschreiben als aufgeweckt, wissbegierig, neugierig und unheimlich klug, also sehr lernfähig. Ich finde, die kann unheimlich viele Dinge. Die hat super erzogen. Also die ist wirklich super erzogen und hört auf dich wirklich grandios. Ich finde, die kann unheimlich viele Dinge. Also kann sie, hast du ihr beigebracht, und die kann die total toll abrufen. Und zwar auch in unterschiedlichsten Situationen. Das finde ich echt sehr bemerkenswert.
Also so Sachen, die mir imponieren sind, das ist ein Miteinander. Das finde ich sehr schön. Das geht jetzt nicht, dass ich sie ihr ständig sagen muss, wenn irgendwas ist, Fuß oder sonst was.
Nee.
Sie sieht was, entweder bleibt sie stehen, legt sich hin, zeigt mir das an, dass irgendwas auf uns zukommt.
Genau.
Kommt von alleine oft zurückgelaufen. Also legt sich hin oder kommt zurückgelaufen, dann ins Fuß. Oder wenn ich an der Türe stehe, dann wartet sie, bis ich die Tür aufgeschlossen habe, was auch für die Schule total wichtig ist. Wenn dir irgendwelche Kinder entgegen und reißen die Türe auf oder sonst was. An Türen bleibt sie stehen und guckt mich schon an. Das habe ich ein paar Mal mit ihr gemacht. Und das ist so drin, mittlerweile Treppen gehen, dass sie da nicht die Treppe runterreißt oder ne. Also ganz viele Alltagsdinge. Und ich habe immer das Gefühl, ich hasse diesen Kadavergehorsam, das ist ein Miteinander. Durch Körpersprache, durch Angucken, durch, ne?
Ja, wobei, aber ja, also ich finde das auch schön, dass sie ein Eigenleben hat. Mhm. Also das ist so ein, dass ihr gemeinsam miteinander lebt. Also ich habe das im Urlaub ja häufig miterleben dürfen. Dass es so, dass sie halt mit dabei ist, aber trotzdem so ihr Eigenleben hat. Aber wenn es drauf ankommt, dass sie dann an deiner Stimme hört, so jetzt ist hier an der Stelle Schluss, und dann kann sie sich auch super unterordnen und einfügen. Mhm. Das ist schon sehr bemerkenswert.
Und das, ja.
Ja.
Und was sie am meisten auszeichnet, ist, sie ist sensibel für Stimmungen.
Ja, total.
Als Beispiel ist, ich hatte eine Klasse. Also ich habe eine Intensivklasse, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich eine andere Klasse unterrichtet als Fachlehrer, und die war ähnlich einer Intensivklasse. Extrem viele auffällige Schülerinnen und Schüler, viele ADHSler. Und wenn ich die Raquel mitbrachte in den Unterricht, war das, es herrschte Ruhe. Sie hatten eine unheimliche Ausstrahlung, was du eben mit dem ADHS-Kind bezeichnet hast. Und wenn es, wie ich habe dann in meiner Intensivklasse das dann so gehandhabt, dass sie morgens, wenn sie ankommen, halt Karten zeigen, rot, gelb, grün, Stimmungskarten. Und irgendwann hatte ich dann, also relativ schnell geblickt, zu dem Schüler, der eine rote Karte zeigen würde, jetzt nicht, oh, scheiß Wochenende oder ne, aber das Gefühl war nicht rot, sozusagen. Dementsprechend ist sie halt hingelaufen und hat sich da schon auf die Füße gelegt. Und hat diese Stimmungen aufgenommen und auch denjenigen beruhigt. Er hat dann gestreichelt und hat da den Schüler oftmals schon runtergefahren.
Mhm.
Und das ist der Punkt, den du eben angesprochen hast. Das ist ein Hund. Oder das, wenn Hunde das haben und können, kannst du ihn auch nicht 6 Stunden in der Schule lassen.
Nein.
Das muss ein zeitlich begrenzter Rahmen sein, wo der Hund das leistet. Ich habe nämlich am Anfang den Fehler gemacht, dass ich dann auch aus Zeitgründen, kannst ja nicht immer nach Hause fahren, sie vielleicht 2 Stunden eingesetzt und dann halt bei mir gelassen. Aber die Stimmungen, die herrschen, waren so, dass sie dann irgendwann auch nicht ins Auto steigen wollte an manchen Tagen.
Mhm.
Und dann habe ich sie auch tatsächlich, obwohl ich der Klasse gesagt habe, oh, ich bringe sie morgen mit, habe ich die dann zu Hause gelassen, weil ich sagte, das geht nicht. Die zeigt mir gerade,
dass sie nicht mehr kann.
Ja, genau.
Ja, und das ist dann auch eine Grenze, finde ich, die man akzeptieren muss. Wie häufig gehen wir über unsere Grenzen, wenn man halt Stimmungen den ganzen Tag aufnehmen muss? Das ist eigentlich auch mal ganz interessant, ne?
Mhm.
So, der Hund, der ist nicht gefragt worden, ob er das machen will oder nicht, sondern der wird dann mitgeschleppt, sage ich jetzt mal. Und wenn er dann ganz klar signalisiert, nee, aber das halte ich nicht aus, dann finde ich es gut, wenn man das dann respektiert. Wenn er dann nicht ins Auto steigen will, ich meine, wie soll er es dir noch deutlicher sagen?
Ich habe das von einer Kollegin gehört und zuerst dachte ich, ja, ne, vielleicht ist das ein bisschen Esoterik oder so. Nee, ist tatsächlich so.
Mhm.
Und das ist dann, und ich habe Raquel auch nicht ständig dabei. Ich wähle das aus. Ich hatte mal eine AG, das war total schön.
Mhm.
Aber das wollte ich auch dem Hund nicht zumuten. Das ist immer noch mein Hund an meiner Seite und ist nicht in erster Linie ein Werkzeug, was ich benutze in der Schule. Also es ist kein Zirkel oder irgendwas. Ne?
Mhm.
Und deswegen schaue ich auch, dass ich die Einsätze gezielt, dosiert, zeitlicher Rahmen oder auch wie Projekte oder so einsetze, aber nicht permanent.
Ja, wenn ich jetzt wenn du jetzt eine Reihe geplant hast, dann kannst du mal kurz sagen, welche dann, was dann als nächstes Thema sein wird, weil
ja, ja, wir sind, dann, also ich dachte, ich soll das jetzt sagen, nee.
Nee,
das gehört
nein,
genau
nein.
zur Reihe. Also ich würde ganz gerne auf die möglichen Einsatzformen, wie kann ich einen Hund einsetzen, welche pädagogischen Ziele kann ich damit verfolgen, also was primär, was bringt mir das für einen Unterricht, für Lesekompetenz, für Ruhe, für Sozialkompetenzen, gerade bei, was bringt mir das fürs Körperbild, Selbstwertgefühl, Selbstkonzept, das sind so Schlagworte.
Ja, ich fände auch gut, wenn du dann zwischendurch mal sagen könntest, wobei man bei dieser Ausbildung drauf achten sollte. Also wenn ich jetzt an unsere Ausbildung zum systemischen Familientherapeuten denke, da gibt es ja auch verschiedene Anbieter und wir haben uns ja letztendlich für diesen Anbieter entschieden, was ja nicht nur geografische und finanzielle Gründe hatte, sondern da gibt es dann wahrscheinlich auch, wenn man ein Schul-, also dieses HUPESH machen möchte, gibt es ja wahrscheinlich auch verschiedene Anbieter und worauf man dann vielleicht achten sollte und vor allem, was das auch ungefähr kostet. Das kannst du ja, also fände ich ganz interessant. Nicht, weil ich mich jetzt darum kümmere, aber ich hatte irgendwann mal mit dem Gedanken gespielt und habe es aber verworfen aus verschiedensten Gründen. Ich finde diese Suche nach einer vernünftigen Ausbildung, die finde ich immer sehr zeitaufwendig und dann wäre es ja schön, wenn da jemand von deinen positiven Erfahrungen schon profitieren kann.
Ja, ich kann mit ganz vielen negativen Erfahrungen, die ich im Vorfeld gesammelt hatte, bevor ich diese Frau gefunden habe.
Siehst du?
Also es sind mehr schwarze Schafe als alles andere auf dem Markt. Also auf dem Markt, wenn man das mit Markt betrachtet.
Ja, nee, also, das finde ich, fänd ich gut, wenn du sagst, worauf man achten muss, sollte.
Ja, da habe ich einige Ideen auch von.
Ja.
Und worauf ich auch noch hinaus möchte, das sage ich jetzt in den letzten zwei Minuten noch, was viele nicht wissen, ist halt, es muss vom Schulträger genehmigt sein, ganz elementar.
Mhm.
Es muss durch die Schulkonferenz durch.
Ja.
Oder beziehungsweise wir haben darauf bestanden, dass das so ist,
damit
eine breite Basis da ist und nicht irgendjemand nachher sagt, ja, das macht er so unter der Hand. Es muss vom Kollegium auch gewollt sein. Ich kann nicht einen Schulhund und dann ist es ja so, dass du oftmals auch Einzelförderung oder mit kleinen Gruppen arbeitest, das nicht nachher heißt.
Die anderen müssen das ja mittragen.
Die anderen müssen das mittragen, ne? Der macht nur seinen Lenz. Du darfst den Hund nicht mit in die Küche nehmen, nicht in die Sporthalle, im Grunde eigentlich nur in deinen dir zugewiesenen Raum und an dem Tag müssen die Wege, das ist zumindest hier in NRW so, müssen geputzt werden. Man muss Elternbriefe rausgeben, ganz wichtig, die müssen zustimmen. Es müssen Allergien abgeklärt werden.
Ja, genau, das wäre bei uns nämlich schon ein Problem.
Und das A und O ist, dass man sich mit dem Gesundheitsamt in Verbindung setzt und sich auch da die Erlaubnis und die Auflagen, und das sind nämlich auch die Auflagen, Wege, man muss Waschzeug in der Klasse haben, man muss wissen, wer hat Allergien, man muss das, und jetzt kommt es noch, was wir noch gemacht haben, ist, und dem, aber das haben wir dem Gesundheitsamt, wir sind auf das Gesundheitsamt zugegangen und hatten eine ganz lange Liste der Sachen, die wir selber machen, heißt Versicherung, all diese Sachen schon angekündigt, und dass wir eine sehr hohe Taktung mit der Entwurmung haben, beziehungsweise ich gebe nicht jedes Mal Chemie, sondern ich lasse den Kot beim Tierarzt untersuchen. Und wenn da was ist, wird direkt geschossen halt, damit der Körper auch nicht so belastet wird. Und dass man halt einen Nachweis führt über die Gesundheit des Hundes, mache ich einmal im halben Jahr, dass ich die untersuchen lasse, also zusätzlich. Dann die Entwurmung regelmäßig nachweise oder dass der Arzt das kontrolliert hat und halt eine Kopie des Impfbuches. Das hinterlege ich alles in der Schule oder ist in der Schule hinterlegt. Plus Konzept. Also ich finde auch gut, wenn ein Konzept, das man dann auch veröffentlicht auf der Homepage oder so.
Aber allein bei den Allergien, ne? Jetzt habt ihr irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Schüler habt ihr? 200? 180?
Wir sind an der 200er-Grenze momentan.
Ja, so, und bei uns sind es jetzt schon 700 Schüler, die jetzt nur bei uns am Hauptstandort sind. Dann kommen ja noch die dazu, die am Teilstandort sind. Und wir sind ja eine Schule im Aufbau. Das heißt, da kommen ja jetzt auf jeden Fall noch 4 Jahrgänge dazu, wobei 11, 12 und 13 ja dann wahrscheinlich nicht vierzügig sein werden. Aber trotzdem werden wir an die 1000 Schüler haben und wir sind jetzt schon bei 60 Kollegen. Und bei einer weiß ich sicher, dass sie eine Tierhaarallergie hat. Ne? Das ist, ich glaube, dass das so auf wackeligen Füßen stehen würde, weil das so viele unbekannte Faktoren sind, die, da wäre mir die Verantwortung zu groß, weißt du? Du hast nachher eine Schülerin, die neu dazugekommen ist, kennt den Namen nicht und dann stellt sich raus, dass die eine Tierhaarallergie hat. Oder die Kollegin fällt um, weil man vergessen hat, dass man den gleichen Klassenraum benutzt, weil irgendeine Vertretung ist oder.
Das sind die Vorteile an unserer Schule.
Ja.
Da hat man noch etwas konkreter den Überblick. Es ist halt auch benannt und auch auf Allergien, auch in Konferenzen hingewiesen. Und auch immer, dass wir die Doppelbesetzung haben, überwiegend Doppelbesetzung in den Klassen, sodass ich mit dem Hund, wenn ich ihn mitbringe, auch später den Klassenraum betreten kann, wenn die Pause zum Beispiel, dass das halt auch abgesprochen ist. Ich kann etwas früher den Hund reinholen und auch etwas früher den Hund wieder ins Auto bringen, also bevor ich dann Unterrichtsschluss ist oder so. Und dass die Wege halt geputzt sind und alles, ne? Und dass der Klassenraum auch nicht von unterschiedlichen Schülern, sondern dass wir einen fest installierten Klassenraum haben. Das sind alles ganz große Vorteile.
Ja. Das würde es bei uns schwieriger machen.
Das stimmt. Wobei es halt auch Hunde, ich würde jetzt mir nicht den Hund unbedingt anschaffen, und dann wären wir wieder bei der Funktion des Hundes, bei der ausschließlichen. Es gibt auch viele Kolleginnen und Kollegen, die auf Hunde achten. Es gibt ja verschiedenste Züchtungen, die nicht auf die Leute nicht mit Tierhaarallergie reagieren.
Ja.
Wobei
Pudel zum Beispiel.
Pudel oder nee,
ja, doch. Und der Hund von einer Freundin von meiner Tochter, der Milo, ich weiß aber gerade nicht, wie die Rasse heißt, die ist auch absolut allergietauglich. Ja. Ja, aber ne?
Gut, da haben wir den Einstieg heute, denke ich mal.
Genau. Und dann kann man sich darauf freuen, wie man Hunde in Schule für ADHS und auch für alles, also sehr, ne?
Ist ja nicht speziell ADHS, aber die Vorteile kann man rausstellen.
Genau.
Okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Ja, ich freue mich drauf.
Dann lasse ich jetzt mal die Musik laufen am Schluss.